Grüß euch, herzlich willkommen zu meinem wöchentlichen Podcast. Wie geht's euch? Habt ihr die Woche gut überstanden? Oder die letzte? Ich war ja letzte Woche war ja fest unterwegs. Ich war ja in Wettmalstetten, war ich. Das ist ja südlich von Graz. Da bin ich gewesen. Habe ich eine Challenge gehabt. Freitag habe ich zwei Auftritte auf einen Tag gehabt. Einmal bei der Messe Wieselburg habe ich da ein bisschen so Nachmittagsunterhaltung gehabt. Um 10.30 Uhr, dann eine Stunde gespielt. Und dann bin ich auch gefahren nach Zwettl. Zwettl ins Waldviertel. Ah, super gewesen. Und dann am nächsten Tag war ich in Kilb in Niederösterreich. Danke fürs Zuschauen. Waren gute Auftritte. Falls jetzt an ihr Interesse habt, an meinen Auftritten. Am Freitag, 5. Juni, da spiele ich in Wien im Orpheum. Ich glaube, das ist jetzt meine Wien-Premiere natürlich. Und ich glaube, das ist ja der einzige Wien-Auftritt. Ja, kommst du zuschauen, Wien. Immer wieder schön. Weil, ich weiß schon, ich schimpf oft über Wien, aber ich habe ja laut meinen ganzen Statistiken, habe ich ja sehr viele Wiener Fans. Also, wenn man so schaut, der Großteil von den Klicks kommt von Wien. Wien in Österreich. Nur mal so zum Erwähnen. Was ist denn sonst los gewesen die Wochen? Ja, einiges. Ja, ein bisschen was durchgeklappt. Interessant, nicht, dass du jetzt sagst, der macht Werbung. Mir ist jetzt nur eine interessante Schlagzeile ausgefallen. Ich mache jetzt indirekt. Ich nenne einen Namen einer Firma, aber ich habe nichts davon, gell? Thermomix geht's. Um Thermomix. Vergangenes Jahr wurden 1,4 Millionen Thermomix verkauft. Also, falls ihr jetzt nicht wisst, was ein Thermomix ist. Ein Thermomix ist ungefähr so, ist sowas ähnliches wie ein Futtermischwung. Futtermischwung, glaube ich, für die Bauern, Futtermischwung, ja. Okay, jetzt kennen ein paar Nicht-Bauern weder Thermomix noch Futtermischwung. Also so, ein Futtermischwung ist so, du hast so einen riesen Krempel, so ein Hänger mit so einem Kessel und da riechst du alles rein. Da haust du eine Maisilage, Grasilage, dann ein bisschen Hai, da tust du quasi so eine Rationsberechnung machen, es kommt teilweise dann sogar ein bisschen Stroh dazu, wenn sie die intensiven Betriebe, dann wird das eine gedroschen, ne? Meistens mit oder Hoftrack oder was eine, dann wird es umgerührt und dann fährt er durch den Stall, Futtertisch und dann haut er da so alles eine. Da hast du ein wunderbares Drei-Gänge-Menü. Böse Zunge würden behaupten, du hast einfach einen braunen Deckel, den die Viecher dann fräsen, nach dem Motto, ist ja wurscht, ich mag kein Weh, alles zusammen. Nach dem ähnlichen Prinzip funktioniert auch so ein Thermomix. Thermomix, ja, das ist, du hast da quasi. Ich habe selber auch keinen Thermomix, ich habe das selber noch nie so in Action gesehen. Ich habe ein bisschen gegoogelt und der Thermomix, der kann wiegen, zerkleinern, mixen, rühren, kneten, erhitzen und kochen. Dank integrierbaren Touchscreen und WLAN leitet das Gerät zudem Schritt für Schritt durch Rezepte. Der Thermomix arbeitet mit einem rotierenden Messer im Inneren des Mixtopfs. Je nachdem, ob das Messer vorwärts schneidet oder rückwärts rührt, läuft, werden Zutaten zerkleinert oder schonend umgerührt, ohne sie zu beschädigen. Wie tust du jetzt eigentlich, wenn du eine Frankfurter Würstel kochst? Wird das nahe zusammengehäckselt oder wie? Ich habe schon gehört, man kann Eis machen, gell? Aber kann man da auch einen Schnitzel, kann man da Schnitzel abonnieren? Ich weiß es gar nicht, wie das. Aber jedenfalls, dank der integrierten Waage können alle Zutaten direkt in das Gefäß, in das Gefäß kann es gewogen werden, ja. Ja, gratuliere der Firma Vorwerk. Vorwerk ist da die Firma. Vorwerk, ja. Nachdem ja ihre Staubsauger keiner mehr kauft, haben sie jetzt ein Gerät gefunden, wo auch in Zukunft und in der Vergangenheit ihre Vertreter von Haustür zu Haustür klingeln können. Ist eh spannend, gell? Die Leute kaufen einen Thermomix, um Zeit zu sparen. Und die gesparte Zeit verbringen sie dann auf Facebook in Thermomix-Gruppen und tauschen da Rezepte aus, glaube ich. 1,4 Millionen verkauft, das ist schon. 1,4 Millionen Leute haben beschlossen, okay, ich kann nicht kochen, aber ich habe ein WLAN daheim. Passt, machen wir. Jetzt habe ich mich unbeliebt gemacht bei den 1,4 Millionen Thermomix-Besitzer. Der Thermomix ist eigentlich eine perfekte Erfindung der heutigen Zeit. Du redest den Leuten ein, 500 Euro für eine Maschine auszugeben, damit sie nicht selber umrühren müssen, dann sitzen sie daneben und schauen das Blatt zu, wie es umrührt. Früher hat man wenigstens hochlupfen beim Heizen zugeschaut, gell? War billiger, aber da hat die Firma Vorwerk nichts davon gehabt. Wie auch immer. ORF, Ich bin OF, muss dir aufpassen. OF. Ja, nichts Falsches sagen. OF, super, super, super Fernsehsender. Jetzt ist ja OF-Wahl, der Weismann, also nicht der Fußballer, der Sean Weismann, sondern der andere Weismann ist ja, wissen wir eh, gell? Das nehmen wir. Und die Ingrid Thurnherr, die jetzt Übergangs, was ist sie denn, Obfrau-Präsident, Generalsekretärin, Chefin, die Chefin halt, ne? Die möchte nicht gewählt werden, so richtig. Und jetzt habe ich schon, in die Zeitungen ist immer der und der Generalsekretär, wie heißt das jetzt? Ist ja wurscht, jedenfalls. Jedenfalls, alle möglichen Zeitungen, das weißt du immer. Jetzt bin ich auch schon ein bisschen so 20, 25 Jahre politisch interessiert und jetzt mal vorhin, obwohl habe ich immer gehört, das muss politisch unabhängig sein, der OF muss politisch unabhängig sein. Jetzt hörst du aber die einzelnen Kandidaten, der und der, und dann, ja, dann sagt wieder irgendein Politiker, ja, er würde die Wahl, oder er würde es begrüßen, wenn der und der Kandidat kandidieren würde. Ich meine, na, sag's es nicht, dass es unpolitisch ist, wenn man eh genau weiß, was im Hintergrund wieder gespielt wird. Ja, wie sie sich da durchreden. Aber das Schönste ist ja bei der OF-Wahl, am Ende sind alle unzufrieden. Das ist in Österreich das höchste Gütesiegel für einen Kompromiss. In Österreich gibt es ja drei Naturgesetze. Im Winter ist kalt, im Sommer ist heiß. Und bei jeder OF-Wahl erklären alle Parteien, dass sie nichts damit zu tun haben. Sie halten sich da heraus. Alles wird objektiv getroffen. Aber sparen müssen sie, habe ich jetzt gesagt. Gell? Armin Assinger ist bedroht. Also er nicht, aber seine Millionenshow. Ich glaube eher, dass sie schon mit allen Fragen durch sind. Gell? Weil sie sind ja doch schon 97 Jahre, dass der Armin Assinger die Millionenshow moderiert. Und jetzt haben sie gesagt, wir haben keine Fragen mehr. Also wir wissen nicht mehr, was wir fragen sollen. Die Leute wissen auch nichts mehr, wo sie antworten sollen. Stimmen wir sein. Also zumindest ist es Überlegung. Wobei, man muss eh fairerweise sagen, der Assinger, er hält sich schon relativ lang. Gell? Das ist schon Hut auf, muss ich sagen, du, für dich, du bist ein ehemaliger Skifahrer. Ja. Was sagst du? Ja. Damals bei Skifahren hätte man nicht gemeint, gell? Der hat dreimal auf dem Stockerl gewesen und dann so eine lange OF-Karriere. Ja, hat sich eh gut gehalten. Ne? Mehrwertsteuersenkung bringt Bäcker zur Weißglut. Wir wissen ja, gell? Wir haben ja jetzt einen Dank unserer Regierung, die kriegen wir jetzt eine Mehrwertsteuersenkung auf wichtige Lebensmittel. Haben sie ja lange philosophiert, wo ja Fleisch ausgenommen ist, wo von 10 auf 5% jetzt die Mehrwertsteuer bei wichtigen Lebensmitteln mit Käse und Butter und Milch und Topfen und Schlag und gibt's eine riesen Listen. Aber natürlich sind wir jetzt noch wieder raufgekommen, gell, dass es doch ein bisschen Probleme gibt. Ja. Was von der Bundesregierung vollmundig als große Entlastung angekündigt und mittlerweile auch beschlossen wurde, droht für viele Unternehmen zu einem riesigen Belastung zu werden. Die Rede ist von der Senkung der Mehrwertsteuer auf bestimmte Grundnahrungsmittel von derzeit noch 10 auf dann 4,9%. Ich habe gedacht 5%, 4,9%. 4,9% deswegen wahrscheinlich, weil sich der Taschenrechner einfach leichter dort beim Umrechnen, gell? Als mit 5. Die Semmel und die Butter werden künftig mit 4,9% besteuert. Eine Buttersemmel aber mit 10%. Gibt Michael Dachau von der Kloster Neuburger Bäckerei Dachau ein Beispiel. Was wie ein Witz aus Schilder klingt, soll ab 1. Juli in Österreich Realität werden. Also ich darf das so tippen. Jetzt gehst ein Buttersemmel essen zum Bäcker. Was tust du eigentlich jetzt mit der Wurst? Was ist jetzt, wenn du sagst, mach mir ein Semmel mit Butter und Wurst? Dann bist du im Arsch. Dann bist du echt im Arsch, weil die Butter und Dings ist ja der 5, aber die Wurst ist ja nicht ausgenommen. Die Wurst ist ja noch wieder mit 10%. Also das ist schon, wird schwierig werden. Ich überlege mir auch, weil wir haben ja auch einen Pick da. Der Florian fährt ja da bei uns von Haus zu Haus mit seinem Lastwagen, mit seinem Bus. Ich meine jetzt aber, ich glaube, wenn du jetzt die Semmel, glaube ich, kostet jetzt 50 Cent, eine Semmel. Jetzt muss der dann aber, eigentlich darf er nicht mehr 50 Cent verlangen, sondern 47,7. 8, 9, 4, 5 Cent. Wie reden ist denn das wieder um? Das wird eine Zentklauberei. Wenn man es ehrlich sein, gescheiter ist er. Gehaltet den Preis einfach und. Aber wie gesagt, es kommt noch besser. Bei vielen anderen Produkten aus dem Sortiment von Bäckern, Konditoren, aber auch Herstellern von Grundnahrungsmitteln ist noch gar nicht klar, mit welchem Satz die künftig versteuert werden. 4,9% oder doch 10%. Ja, der Finanzminister erklärt, der hat gesagt, dass alles einfacher wird. Seitdem versuchen drei Ministerien herauszufinden, ob ein belegtes Wirkerle ein Lebensmittel oder bereits ein Bauprojekt ist. Wird noch spannend werden. Wie gesagt, 1. Juli. Ich vermute mal, sie werden es jetzt 3-4 Monate laufen lassen, dann werden sie dann sagen, na, tun wir doch wieder hinten auf. So wie früher, wenn wir raufgekommen sind, dass es irgendwie nicht so gut hinhaut. Werbung! Liebe Freunde der gepflegten Literatur, ich habe ja letztes Jahr ein Buch geschrieben, Das Leben ist kein Bauernhof. Darin geht's um mein Leben in Schlatzing, mit meinen Freunden in Jochen, in Zutzelbau, in Klötzenbau. Die Creme de la Creme von Schlatzing marschiert in diesem Buch auf. In jedem guten sortierten Buchhandel und auch in meinem Onlineshop www.bedutschen-hans.at könnt ihr das Buch erwerben. Gerade jetzt im Sommer, ja, schön, eine Lektüre für einen Strand. Aber was Besseres, nicht immer noch Netflix. Lest es einmal Haus.
Werbung aus! Gell, die großen Geschäfte tun sich leicht mit der Wertsteuer. Das ist den Computer eintippt, dann hat der Dings, aber ich denke mal, so ein kleines Geschäft, oder was muss das denn der Fleischhocker? Was ist das der Fleischhocker eigentlich? Der Fleischhocker? Gut, die Leberkassemme ist jetzt dann eigentlich dann auch mit 10% oder 5%. Oder ist jetzt nur die Semmel mit 5% und die Dings ist sowieso mit 10%. Was ist eigentlich mit den Getränke? Getränke sind, glaube ich, ja, wie auch immer. Wie auch immer, gell, ist liebe Geld. Geplatzter Traum von Eigenheim. Ein Wohnhaus für zwei Personen ist in Österreich oft unleistbar. Laut der Vergleichsplattform Durchblicker geht sich das in 41 von 105 Bezirken in Österreich nicht aus. Als unleistbar gelten Bezirke, in denen die Kreditrate für ein Haus bei einem Zwei-Personen-Haushalt über 40% des Einkommens ausmachen. Ja, da gibt es ja bei uns auch verschiedene Gegenden. Da gibt es bei uns Gegenden, wo du sagst, man müsste das ja immer, gell, wenn es da schön ist. Wie oft, das war ja eigentlich schon vor 15 Jahren schon so, gell, wenn die was einmal müsste, dass sie gewohnt haben, die jungen Leute, die haben sich das noch gar nicht mehr leisten können, da haben dann viel Belgier und Holländer oben nachher die Gründe zusammengekauft. Für Mischte, das haben wir dann drüben im Ballramsdorf auf der Showzeiten gebaut, weil es da ein bisschen billiger war. Ja, werden quasi die, wir werden oft teilweise nicht nur Bezirke, da werden oft aus Ortschaften werden oft die Einheimischen rausgedrängt, weil sie sich in ihrer Ortschaft das oft nicht leisten können, weil es blöderweise irgendwie teurer ist als in anderen Gemeinden. Ja, früher war es so, gell? Dort, ja, hey, wenn du Fernsehen schaust, kennst du nicht die alten amerikanischen Sendungen? Wenn ich so die 90er-Sendungen anschaust, die 90er, da hat man, früher, da hat doch der Familienvater in einer Sitcom einen mittelmäßigen Job gehabt und trotzdem hat er eine schöne Familie gehabt, mehrere Kinder, mehrere Autos und was die von den Häusern gehabt haben, jetzt denken wir hinter da, ne? El Bandi, schrecklich nette Familie, glaube ich, kennt man. Schrecklich nette Familie, ich glaube, da gibt es hier und da laufen noch, das war immer lustig, da haben wir mal geschaut, gut. Fairerweise muss ich sagen, heute darf das wahrscheinlich alles nicht mehr, die Hälfte nicht mehr sagen, was der da so reingeblasen hat, da von den Meldungen und diese Witze waren politisch vielleicht in den 90er Jahren noch okay, heutzutage nicht mehr, aber der El Bandi, der war ja Schuhverkäufer. Weißt du, mit seiner Frau war da die eine da, die mit den roten gefärbten Haaren und die zwei Kinder, die Dumpfbacke und der andere, der Patsche, der Bruder, ne? Wissen wir, glaube ich, gell? Bombenhaus, schönes Haushalt zumindest, ne? Mitten in Amerika, der ist Schuhverkäufer gewesen und dann ist er heimgekommen nach Feierabend, dann ist er die meiste Zeit auf der Couch gewesen. Der hat sich ein Haus leisten können als Schuhverkäufer. Bitte, wenn heute einer Schuh verkauft, der wohnt daheim bei den Eltern und der spart maximal auf ein Gartenhäusl oder was. Der größte Science-Fiction-Film in meiner Kindheit, das war ja gar nicht Star Wars, sondern es war die Vorstellung, dass ein Schuhverkäufer ein Haus finanzieren kann. Das ist... Oder zumindest in den 90er war das noch realistisch, aber heute ist das unrealistisch. Oder Homer Simpson. Die Simpsons, kennt man auch, Homer Simpson, der Butcher, der Atomkraftberg-Truggy, ne? Der, wo es die meiste Zeit besoffen ist. Der druckt den Atomkraftberg auf ein paar Knöpfeln auf, und hat daheim ein Riesenhaus, Frau, drei Kinder, zwei Autos, kann sich jeden Tag einen Vollrausch leisten, fast. Also, das ist ja komplett unrealistisch in Wirklichkeit. Heute hat der Homer mit seinem Gehalt wahrscheinlich, also wenn es das heute in der heutigen Zeit, wenn ich das heute noch mal, was heißt dran, nur haben wir neu entwickeln müssen, da hatten die Simpsons spülen, die hatten wohnen in einer versifften Wohnwagensiedlung, die Marge, seine Frau, die war wahrscheinlich dann so eine arbeitslose Fußpflegerin mit einer Alkoholneigung, der Bart würde wahrscheinlich mit Crystal Meth dealen und die Maggie und die Lisa, die hätte wahrscheinlich schon das SOS Kinderdorf abgeholt. Früher war ein Eigenheim ein Lebensraum, heute ist es ein Fantasieroman. Früher haben die Eltern gesagt, lern was Gescheites, dann sparst du schön, dann kannst du mir ein Haus bauen. Heute sagen sie, lern was Gescheites, dann sparst du schön, dann vielleicht kannst du irgendwann einmal ein Gartenhäusel mieten. Hat sich schon ein bisschen geändert. Das sind eh arm, die Jungen heutzutage. Muss man sich immer Gedanken machen, was die Jungen einmal. Zeige wegen Schutzanzug vor Wölfen. Ja, das hab's, glaube ich, eh alle gesehen, das Foto. Da hat ja einer eine ganz tolle Erfindung gemacht. Ich glaube, viele haben Geld, oder auch Kärnten erholt. Der hat ein Schaf in seinen Anzug reingesteckt, in seinen, so mit Kunststoffstacheln Wolfsabwehr. Ich lese einmal vor. Ein ungewöhnlicher Schutzanzug für Schafe sorgt derzeit in Kärnten für Diskussionen. Der Villacher Unternehmer Rudolf Schaubach hat eine Konstruktion entwickelt, die Schafe mit nach außen gerichteten Stacheln vor Wolfsangriffen schützen soll. Immer wieder gute Ideen. Die Idee dahinter, Weidetiere und Wölfe sollen nebeneinander existieren können, trotz zunehmender Präsenz des Wolfes. Was da so einfällt, wenn er langweilig ist, gell? Durch die Erfindung des 72-Jährigen hat jetzt ein rechtliches Nachspiel. Gegen den Erfinder sowie einen Schafhalter aus dem Geldteil liegen mittlerweile eine Anzeige vor. Wie Rudolf Schaubach dem Bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblatt telefonisch bestätigte, erhielt er dazu bereits ein Schreiben der Bezirkshauptmannschaft BH, wahrscheinlich Hermagor. Ihm und dem Schafhalter wird vorgeworfen, gegen das Tierschutzgesetz sowie gegen Bestimmungen der Tierhaltungsverordnung verstoßen zu haben. Ja, wahrscheinlich Tierschutzgesetz deswegen, weil wenn der Wolf die Schaf frisst, dann tut sich der Wolf weh. Deswegen wahrscheinlich die Anzeige. Nein, ich weiß nicht genau. Ich stelle es mir auch schwer vor, gell? Wenn man das Viech da gesehen hat, das Schaf gesehen hat in dem Kostüm da drinnen. Nicht Kostüm, Schutzausrüstung. Ich weiß ja nicht genau, wie das Schaf getan hat, wenn es gelegen ist. Das muss ja doch, wenn du so liegst auf die Dinge, das muss drucken, gell? So. Außer das Schaf hat ein Wasserbett noch gekriegt. Das geht Wasserbett, das ist wahrscheinlich dann wieder auch schwierig, weil es dann hin ist, aber wie auch immer. Auslöser war eine E-Mail, die am Pfingstsonntag beim Wiener Tierschutzverein einging. Der namentlich nicht bekannte Absender schildert darin mutmaßliche Tierquälerei. Das sind jetzt Tierschützer und auch wir Bauern auch irgendwie einig, dass das doch ein bisschen eine komische Idee war. Ja, früher gab es einen Wolf im Schafspelz, heute gibt es das Schaf im Stachelrot, okay, kannst du sagen. Im Prinzip ist ja der Wolf ist ja arm. Stell dir mal vor, der Wolf kommt daher, der schwackelt durch gemütlich um die Kurvennummer, holt da gerade eine Recke aus, nicht als Nachspeis, wie er so ein Schafele noch gönnen. Nach dem Motto, gönn dir, Wolfi. Ne? Geht da um und er sieht da das Schaf, dann denkt er sich, ja scheiße, heute gibt es ein Buffet an Stachelrotsalat. Ne? Ist wieder blöd, muss ich da wieder dazu so mit Urche ausnehmen. Schwierig. Die Schaf, gell, die haben jahrelang noch Schutz verlangt, aber mit einem Retterkostüm haben sie vermutlich nicht gerechnet. Beim nächsten Modell wird es wahrscheinlich so werden, dass da noch ein Blinker ABS und der Anhängerkupplung dazu kommt. Dann dürfte es vielleicht passen. Noch DIN A4 Norm, oder wie heißt das? Ich habe letzte Woche einen Kurs eigentlich genau nicht nur Auftritte gehabt, ich habe so einen Kurs gemacht, einen Online-Kurs, Mutterkuhhaltung. Ich habe in Kärnten. War eh interessant, aber eins muss ich schon sagen, falls mir dabei zuhört. Online-Kurs. Der Sinn, warum ich einen Online-Kurs mache oder warum uns eines oder warum viele Menschen einen Online-Kurs besuchen, ist der, man ist schon neugierig, wenn irgendwo was los ist, dass man sich weiterbildet, aber man möchte sich halt berieseln lassen. Das ist der Sinn eines Online-Kurses ist das, ich schaue es mir an. Jetzt war aber bei den Online-Kursen so, die Kollegen, ich denke mir, du möchtest gemütlich da, nimmst du mir die Packung. Soletti, ja, Glasl Milch dazu, schön, ja, und lass nicht mehr reden, sagst du mir die Folien her, weil das ist ja kein Mode. Und das ist einer der wenigen Vorteile, die von diesen Corona-Klumpen hinten waren, ist jetzt so mittig und so, man ist draufgekommen, man kann sich relativ viele Vorträge von daheim anschauen. Weil früher mal hast du müssen daheim umschauen, hast du die Arbeit fertig gemacht, dann bist du irgendwo noch, buckst die Hude alle kratteln und waschen, anziehen, umziehen, dann eine sitzen irgendwo in so einer Bude, da zugeschlafen, aber dann noch heimfahren. Online-Kurse dankt man eigentlich. Habe ich gern, aber in dem Online-Kurs hat der Kollege dann gesagt, so jetzt teilen wir euch in Gruppen auf, dann könnt ihr euch einmal untereinander unterhalten. Ich will mich doch nicht unterhalten, wenn ich mich unterhalten will gegen das Gasthaus. Nein, ich bin dann kurz ausgestiegen, eine Viertelstunde. Aber dann bin ich wieder eingestiegen. War ein interessantes Seminar. Mutterkuhhaltung. Ein paar Sachen sind mir da im Auge geblieben. Und zwar war nicht uninteressant. Also die Rindfleischnachfrage in Österreich, wie ich ja gesagt habe, Rindfleischpreis sinkt, aber letzte Woche, aber die Rindfleischnachfrage in Österreich, bei Bio und beim Konventionellen, ist im Einzelnen, also im Lebensmittelhandel, ist sie positiv. 95% des Frischfleisches im Lebensmittelhandel kommt aus Österreich. Also das ist schon einmal ein Vorteil, wenn du jetzt zum Beispiel einige isst, Billa, Spar, Hofer, sogar der Lidl und so, ist Frischfleisch, das kommt zu 95% aus Österreich. Bei der Gastronomie war interessant, Gastronomie Österreich, der Bioanteil 0. Einfach einmal 0. Ich meine, ich weiß schon, Bio, weil ich jetzt selber Bio bin, das habe ich mir gemerkt, aber Bioanteil in der Gastronomie liegt bei 0. Das ist immer eine Zahl, die man sich leicht merken kann. Weil ich letzte Woche gesagt habe, ich verstehe auch die Wirte, ja, aber irgendwie 0, hey, gar nichts, Kollegen, was ist mit euch? Also ein bisschen wenigstens. Und ich muss dann immer wieder denken an die ganzen Spitzenköche, die dann immer groß sagen, ja, sie bei 0. Das ist mir aber schwer, da ist zu glauben. Ich meine, das ist eh interessant. Es gehört der Bioabsatz. Beim Bioabsatz haben wir eine 9%ige Steigerung von 2024 auf 2025. Trotz Teuerung kaufen Konsumenten Bio im Lebensmittelgeschäft. Also im Spardo kaufen sie Bio. Interessant haben wir ein Stadt-Land-Gefälle in der Stadt. Meine Freunde in Wien, die haben gern Bio. Sehr sympathisch. Es gibt ja die Leute, die was ein bisschen besser verdienen, die schauen dann schon oft, gell, und gerade, ich merke es auch oft so in Graz oder Wien und auch Salzburg, diese Bauernmärkte, die laufen ja sehr gut. Es gibt schon natürlich, gerade in diesen Gegenden, in der Stadt gibt es Leute, die das schätzen und die das auch noch leisten. Im Gegensatz, ich muss ganz ehrlich sagen, am Land muss ich schon auch, ein paar Kollegen, die denken sich immer, ne, na, ja. Was noch interessant ist beim Bio, weil ja Bio, das habe ich mal gemerkt, beim Lebensmittelhandel ist beliebteste Biofleisch ist Faschiertes. Faschiertes ist wahrscheinlich leicht zu machen, gell? Brauchst kein Schweinsbrötenrezept. Einen Thermomix wahrscheinlich, na, keine Ahnung, Faschiertes. Spaghetti-Sauce wahrscheinlich, aber ist wurscht, gell? Passt gut. Jahrhunderttrockenheit. Müssen Kühe jetzt hungern, schreibt die heute, oder fragt die heute. Eine außergewöhnliche Frühjahrstrockenheit gefährdet Kärntens Landwirtschaft. Ich glaube nicht nur Kärnten. Ich war jetzt dann eben letzte Woche eine Frage durch Niederösterreich. Wir haben österreichweites Problem. Ernteausfälle und Futtermangel drohen in historischem Ausmaß. Der Kärntner Landwirt Josef Eschenauer besitzt 90 Hektar Ackerland, 50 Hektar Grünland und 10 Hektar Wald. Gut, der besitzt jetzt ungefähr 10-mal so viel wie ich. Wald, doch seine Rinder fressen im Stall, weil auf der Weide kaum noch etwas wächst. Sogar die Luzerne, die sonst als Königin der Futterpflanzen auch längere Trockenphasen gut übersteht, Luzerne Leguminose Tiefwurzler, geht ganz weit rein, der holt sich normalerweise von ganz unten noch die Energie, ist Wasser auf, aber sogar die Luzerner wachsen diesmal schon nicht mehr gescheit. Eben, die Luzerne ist sogar braun. Die Triticale Getreide, eine Kreuzung aus Weizen und Roggen, bleibt mit 50 statt 90 cm viel zu niedrig. Der Mais, der gerade ausgesät wurde, lächzt nach Wasser. So eine lange anhaltende Trockenheit gab es im Frühjahr noch nie, sagt Landwirtschaftskammerpräsident Siegfried Huber und spricht von einer Jahrhunderttrockenheit, die Landwirtschaft bedroht. Ja, Jahrhundert weiß ich nicht, aber zumindest 2013 haben wir ein Problem gehabt, wo ich weiß. Da ist aber noch ein ersten Schnitt, hat es dann einmal ja ganz viel aufgebrannt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, sowas, sogar mein Vater hat gesagt, das kann ich sich auch nicht mehr erinnern, dass so trocken war bei uns, weil ich jetzt, wenn du eigentlich sagst, bei uns in die Wiesen ist, ich muss da nicht, jetzt müssen wir jetzt noch bemahnen, müssen wir noch ein langes Video machen. Es hat uns die ganzen Untergräser, hat uns auch gebrannt, kaum Leguminosen, jetzt habe ich heute geschaut, ein bisschen ganz einen kleinen Klee kommen, aber ganz wenig Untergräser, die Leguminosen fast hin, die Kräuteranteil, bei den Obergräser merke ich, dass ein bisschen was jetzt nachkommt. Jetzt hat es wohl ein bisschen geregnet, aber das schaut nicht gut aus aktuell. Auf der Alm haben wir das Thema, wir hätten eigentlich jetzt letzte Woche schon eine Alm treiben sollen, aber was willst du denn heute treiben? Die können da oben jetzt maximal die Fichten anlagen, aber das tun sie auch nicht. Meine Heimat, da meine Heimat, meine Heimweide da hinten, das eine Weide, Stickl ist überhaupt, da habe ich voriges Jahr Anfang Mai unten haben wir Pressefotos gemacht, jetzt habe ich die Viecher reingetan, die haben 4 Tage haben die alles zusammengeputzt gehabt. Voriges Jahr habe ich unten 4-mal abgezäunt, weil so viel Futter war, was die da extra abgezäunt haben, sonst hätten sie mal zusammengetreten, da haben wir, glaube ich, das sind 2 Wochen unten gewesen damals. Also, wird heuer ein spannender Sommer werden, spannender Winter, was passieren wird. Beim ersten Grasschnitt fehlen 50-80%, ja, das, was ich jetzt bei mir so geschaut habe, ja, 80 werden jetzt bei mir nicht fehlen, aber, ja, bei 50, ich hoffe nicht, dass man, vielleicht wächst jetzt noch was. Ich habe jetzt dann geplant, dass wir mit dem ersten Schnitt noch 2 Wochen warten. Und da habe ich schon die Hoffnung, dass wenigstens irgendwo noch ein bisschen ein Regentropfen kommt und ein bisschen was anschiebt. Aber ich sehe eben auch rundherum bei meinen Nachbarn, da hinten drinnen ist auch viel von einem Nachbarn, das hat was so weggebrannt, das habe ich noch nicht gesehen. Wir haben jetzt einen Anfang Juni und den hat es, das steht so, mehr als die Hälfte braun, da ist nichts, ich weiß nicht, wie der tun wird. Der kann mahnen und liegen lassen. Oder noch ein paar Felder, weiter in Richtung Wasserfall, das ist auch, das ist ein Riesenfeld, neben dem Radlweg. Bläst dir fast zu, ich weiß nicht, wo es da her. Da sind wir wahrscheinlich eher bei den 80% da hinten drinnen. Insgesamt rechnet man mit Ernteausfällen zwischen 20-70%. Kommt in den nächsten 2 Wochen kein ergiebiger Regen und die Meteorologen sehen keinen, tritt der Worst Case ein und wir haben Totalausfälle, sagt Huber am Mittwoch bei einer Pressekonferenz am Zollfeld. Wir brauchen 50 Liter pro Quadratmeter. Ja, das man brauchen. Ich glaube, jetzt gestern haben wir mal 2 Liter gehabt. Das ist halt nichts. Ne? Das ist scheiße. Man kann das Wort schon mal einnehmen in den Mund. Aber gut. 120.000 Rinder pro Jahr. Mega Exportdrehscheibe entsteht in Brasilien natürlich. Kilometerlange Futtertröge und hektargroße Feedloads. Mit diesem Konzept wird der Süden Brasiliens ein noch größerer Player für den globalen Rinderexport als ohnehin schon. Brasilien investiert massiv in den Export von Rindern. Im Bundesstaat Rio Grande do Sul entsteht derzeit mit der Fazenda Sentinela eine neue Großanlage, die internationale Maßstäbe setzen soll. Das Projekt gilt als strategische Plattform für den Export nach Saudi-Arabien, in die Türkei und weiter. Weitere Nahen Osten-Länder. Auch die Zahlen hinter dem Projekt sind beeindruckend. Die Anlage umfasst knapp 158 Hektar Fläche, also nur dort, wo die Viecher sind. Davon rund 45 Hektar reiner Feedlot- und Quarantänebereich. Gleichzeitig können bis zu 22.000 Tiere untergebracht werden. Pro Jahr sollen so bis zu 120.000 Rinder exportiert werden. Die Fazenda liegt nahe einer großen Fernstraße und nur 100 Kilometer vom Hafen Rio Grande entfernt, von wo aus die Tiere per Schiff exportiert werden. Also eine Gunstlage. Ja, diese Schifftransporte sind uns, glaube ich, noch in guter Erinnerung. Wir haben jetzt wieder, der war ja jetzt im Winter, das eine Theater da oben in der Türkei, das eine nicht anlegen hat dürfen, wo sie dann wieder hintergefahren sind. Man weiß eigentlich nicht, was mit den Rindern passiert worden ist. 120.000 Rinder, ja, schöne Aussichten. Wie gesagt, das war damals auch das Theater mit den Rindern am Schiff, man regt sich einmal kurz auf, oh, das darf nicht sein, und was machen sie? Sie geben einfach nur einmal viel mehr Gas. Die Fazenda Sentinela soll vor allem eines sein, eine riesige Zwischenstation für Exportrinder. Die Tiere kommen aus verschiedenen Regionen Brasiliens zur Anlage, werden dort gesammelt, kontrolliert und anschließend per Schiff in den Nahen Osten exportiert. Ja, dann gute Reise. Dafür wurde ordentlich gebaut, schreiben sie. Auf dem Gelände gibt es 110 Warte- und Treibbereiche, mehrere Verlade- und Managementzentren, überdachte Stallflächen und kilometerlange Futtertröge. Das Projekt kostet umgerechnet ca. 4,6 Millionen Euro. Ich glaube, da waren es eher. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob so die Kommastelle nicht falsch gekommen. Vor dem Export bleiben die Rinder zunächst für eine gewisse Zeit auf der Anlage. Dort werden sie tierärztlich kontrolliert und auf die langen Transporte vorbereitet. Was machen sie denn da? Fitnesstraining oder was? Ich glaube, wir wissen, was sie von den Vorbereitungen kriegen. Die Schiffsreisen dauern je nach Zielland teilweise bis zu 30 Tage. Mit Projekten wie diesen baut Brasilien seine Rolle am Weltmarkt weiter aus. Vor allem Länder im Nahen Osten kaufen zunehmend lebende Tiere aus Südamerika. Der Betrieb umfasst 158 Hektar. Das ist die erste Rinderhaltung, für die man Google Maps braucht. Die Rinder werden gesammelt, kontrolliert und verschifft. Also im Grunde ist das so wie Amazon Prime für Kühe. Die Bestellung ging beinahe auf, auf Wiederschauen. In Österreich diskutieren wir mir über jeden Zentimeter, ob die Zentimetergröße beim Fenster im Stolper richtig ist. Und in Brasilien bauen sie eine Anlage, die man wahrscheinlich aus dem Weltall sieht. Ja. Fällt mir jetzt kein Schmier drauf ein. Hätte man mehr Fußball ein bisschen philosophieren. Champions League war ja, ich hab da glaube ich schon ein paar Mal gejammert. Gell? Champions League Saison hat mir ja nicht so getaugt, mit den ganzen Systemen im Herbst, wo du dich nicht mehr auskennst. Österreicher auch nicht gut gespielt. Jetzt war das Finale Paris gegen Arsenal, das war ja so. Der eine Club gehört in die Schweiz von Katar, der andere in die Milliardären von Amerika, da hat eh schon einen Schleim. Und ich habe ja Gott sei Dank, ich habe in Kiel gespielt. Und dann habe ich um 8, ich habe schon ein bisschen mitgeschaut, gell, aber du schaust nicht am Handy, also mit einem Auge schaust mit und dann war Elfmeterschießen, ja, war jetzt Elfmeterschießen, gell. Arsenal ist es nicht geworden, Paris ist Champions League-Sieger geworden. Ich war nicht einmal, hey, in dem Beleg kenne ich nicht einmal meine Fußballer. Ich früher habe alle Fußballer auswendig gewusst, von was weiß ich, von welchen Clubs, aber das sind alles so eine No-Name, so austauschbare Spieler mittlerweile. Dann kommt man oft vor, ja gut, der Havertz, den kennt man vielleicht auch noch, gell, von Arsenal, aber sonst bei Paris ein Todeltorhüter, der was jetzt mal im Ball ausdrischt. Ich meine, kriege ich da schon einen Schleim, der macht einen Ausschuss, drischt ihn in die Outlinie, aber nicht, weil er deppert ist, sondern ja, weil nicht, weil er botschert ist, sondern weil er einfach die Absicht hat, dass der Gegner dann einen Einwurf machen muss und man kann dann mehr Pressing machen auf der Gegner. Wenn die Systeme schon mittlerweile sind beim Fußball, gehammert auf. Und das ist jetzt bei der WM auserwiesen, dann kannst du schon eine Stürm-4 in der Früh nicht auf. Aber man muss trotzdem so ein Conference League als Jahr geben und da muss man der Glasner, österreichischer Trainer, ist Conference League-Sieger geworden mit Crystal Palace. Ja, bin Glasner ist eh, der wundert es mir ein bisschen. Der ist so vom Image her, gell, eigentlich ist das ein Welttrainer. Hey, der hat mit Frankfurt schon die was hat er gewonnen? Die Europa League, oder? Der muss ja dann normal überall in alle Zeitungen Doppelseiten kriegen. Aber er ist ja so ein bescheidener Typ und deswegen geht er ein bisschen unter, kippt man auf die Tour. Aber gratuliere. Der wird jetzt sich einen neuen Club suchen. Schauen wir mal, was wird mit Oliver Glasner. Und der Felix Gall. Ich glaube, das ist der Höhepunkt des Monats gewesen. Felix Gall beim Giro d'Italia. Den gesamtzweiten Platz bei der Gesamtwertung zweiter geworden. Sensationell, das ist noch nie ein Österreicher zuvor passiert. In, glaube ich, 1958 hat irgendwo einer mehr auf Stockholm gefahren bei den St. Rosen. Es gibt ja die Großen. Es gibt Tour de France, Giro und die Vuelta, Spanische. Das sind die drei Größten. Das ist so, beim Tennis gibt's halt Wimbledon, French Open, US Open, Australien. Bei den Radlfahren gibt's die drei großen Touren. Und wenn du beim Giro zweiter wärst, Hut ab. Ich hab, wenn es sich ausgegangen ist, aber ein bisschen mitgeschaut, so, ob 4, 5 hier und da. Er ist ja dann, glaube ich, auch viermal bei den Etappen auf Stockholm. Viermal, glaube ich, zweiter waren sogar. Großartig. Da wird man gleich zum Radlfahrer-Fan. Wobei, ich muss ja schon sagen, ja, hier und da ist das Radlfahren gar nicht einmal so unspannend. Dann ist Formel 1, was am Wochenende ist, in Monaco. Da werden wir zuschauen. Vom Fernseher aus. Aber wie gesagt, Freitag bin ich in Wien. Falls irgendwer von Wien mir jetzt zuschaut oder zuhört, kämst zuschauen. I don't know was, hey, ich bin viral gegangen. Das wollte ich am Anfang noch ein bisschen angeben damit. Viral bin ich gegangen. Ich habe nämlich gestern ein Video gemacht, so ein Vergleich mit der Sängerin, mit dem Mann. Das ist mir nämlich aufgefallen, schon vor ein, zwei, drei Wochen ist da Bernd Sensen mit Wettbewerb. Hat der Kollege, der hat eine gefecht, da haben wir gedacht, den Gott zu ist mein Motor mehr langsamer. Der hat da die Flensch niedergefetzt. Und dann haben wir da schon gedacht, so siehst du ein Video, machen wir mal so ein lustiges Vergleich, wie ich das mache. Das haben wir jetzt dann gestern, also für euch am Sonntag, haben wir das gedreht, bin heimgekommen und gleich noch mit da, zuerst das Wetter, ist einmal ein Sturm gekommen, dann haben wir gedacht, nein, jetzt machen wir es geschwind. Und dann haben wir wirklich, da war ich, es gibt ja oft Videos, wo ich spontan mache, aber bei dem Video habe ich mir schon ein bisschen so im Hinterkopf gehabt. Ich meine, das muss man jetzt schon gut machen, so mit den Rings, mit den Schnitten und so. Jetzt bin ich mit dem großen Besteck, mit meiner gesamten Mannschaft schon alles aufs Feld. Mit Regisseurin, mit Kameramann, mit Assistenten und dann haben wir das gemacht und heute in der Früh, also nach 12 Stunden waren in der Früh 2 Millionen Aufrufe auf Instagram. Nachmittag, also nach 24 Stunden, 16 Millionen Aufrufe auf Instagram, so ein Video überhaupt noch nie gehabt. Also es gibt Videos, wo man sagt, 10.000 Aufrufe auf Instagram ist gut, 50.000, no, passt gut, Aber alles, was über 100.000 ist, ist super. Bei 500.000 denkst du ja, wow, Wahnsinn. Aber nach 24 Stunden, 15 oder 16 Millionen Aufrufe, ist schon nicht mehr. Taugt mir gut. Wollte jetzt am Schluss noch was zu angeben haben, wenn der Felix Gall schon so erfolgreich ist. Freut es mich auch, dass ich mir wieder ein gutes Video rausgeklischt habe, beziehungsweise ich habe noch nie so ein gutes Video gehabt, muss man auch mal sagen. Und das ist auch wieder schön, gell, weil du denkst, jetzt bin ich doch schon lange im Geschäft und trotzdem kannst du der alte, der Vati kann es immer noch, kann man quasi sagen, er erreicht immer noch die Menschen. Und ich hoffe, ich habe euch jetzt auch erreicht. Danke fürs Zuhören, bis nächste Woche. Vierdenk.